Moin Moin zu einer neuen Cheftalk-Folge. Wie immer suchen wir für euch die Besten ihres Faches und sprechen mit erfolgreichen Foundern und Leadern unserer Zeit über Lebenswege, Inspiration und persönliche Ratschläge für deinen Alltag. Wir wollen wissen, wie sie ticken und was wir von ihnen lernen können. Diese Woche zu Gast ein Name, der in der deutschen Startup-Szene vor allem bekannt ist, Sebastian Diemer. Es gibt vermutlich nicht viele Menschen, die mit 27 Jahren schon 274 Millionen Dollar an Venture Capital anvertraut bekommen haben. Sebastian war einer von ihnen. Er ist sicherlich nicht unumstritten, aber in Sachen Personal Branding und Fundraising vermutlich einer der erfolgreichsten Gründer in Deutschland. Wir haben ihn getroffen und über seine Studienzeit, vermeintliche Elite-Universitäten sowie seinen Start bei Rocket Internet und letztlich die ganzen Unternehmen, die er aufgebaut hat, gesprochen. Sebastian gibt uns viele Einblicke in seinen Alltag, wie er denkt, wie er sich sein Wissen aneignet und natürlich, welche Tipps er seinem 20-jährigen Ich heute mitgeben würde. Freut euch auf eine wirklich unterhaltsame Folge, die spannende Fragen aufwirft und mit persönlichen Tipps von Diemer. Bevor es losgeht, diese Woche noch ein Tipp von uns an euch. Hört bei unseren Freunden von Snox mal rein. Johannes Kliesch, der war gerade bei unserem Event als Speaker auf der Mainstage, trifft dort auf spannende E-Commerce-Persönlichkeiten und spricht mit ihnen über aktuelle Branchenthemen und darüber, was ihr antreibt. Den Link zur Show findet ihr in den Shownotes. Das war's vorab. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute zu Gast eine polarisierende Persönlichkeit aus der Startup-Szene, die schon lange dabei sind. Wir dürfen hier heute mit dem Diemer, Sebastian Diemer, sitzen. Sebastian, schön, dass du heute da bist.
Moin Moin, schön, dass ich hier sein darf.
Du wurdest uns empfohlen von einem unserer vorherigen Gäste und von daher wollen wir den Ball aufnehmen. Und ich glaube, es ist super spannend, erstens zum Einordnen für die Leute, die nicht kennen. Ich glaube, so das große Merkmal oder die Besonderheit ist, mit 25 hast du deine erste Firma Creditech gegründet. Ihr habt damals sagenhafte 500 Millionen von Investoren eingesammelt. Es war eine wilde Fahrt. Du hast danach viele weitere Unternehmen gegründet. Ich habe heute super Lust, mit dir durch die ganzen Themen zu gehen, mal von dir zu hören, wie ist es eigentlich als junger Gründer mit so viel Geld umzugehen? Wie stellt man so viele Leute ein? Also, let's go.
Super gerne. Ja, ich glaube, was vielleicht so ein bisschen einleitend, was irgendwie schön zu sehen ist, als wir angefangen haben, da war Startup tatsächlich so, da war das keine gängige Karriereoption, eigentlich nach dem Studium irgendwie ein Startup zu gründen, sondern es war so, also ich musste wirklich quasi mich rechtfertigen, warum man nicht in eine Bank oder Beratung geht, so nach dem Motto, kriegst du denn keinen Job und musst da jetzt ein Startup machen. Und es gab im Grunde genommen 10 Leute in Deutschland, die du irgendwie anrufen, anmelden konntest, wenn du irgendeine technologische Idee hattest. Das waren Oliver Samba, Klaus Hommels, Oliver Jung, Lukas Gadowski. Und das heißt so ein bisschen die Geburtsstunde fast der deutschen Gründerszene, also unser erster sozusagen Touchpoint war ja mit Oliver Samba nach China zu fliegen, da Groupon aufzubauen und irgendwie Mutter, Eltern, Job, Wohnung zu sagen, something crazy happened. Und jetzt sind wir eben an einem Punkt, dass Startup tatsächlich eine ernste, erwachsene Branche und Industrie ist und nicht mehr irgendwie...
Auf jeden Fall, wir haben uns eben drüber halt sozusagen schon mal den Vergleich zwischen Hamburg und Berlin, wo wir sagen, Berlin ist schon mal nochmal 5 bis 10 Jahre weiter als irgendwie als Hamburg, aber du hast da schon gesagt, so wann vor wie vielen Jahren ging es los für dich, wann warst du durch mit dem Studium?
Genau, ich fange vielleicht mal so, ich habe Abi gemacht 2006 in Wiesbaden, dann an der European Business School bis 2009 Standard BWL studiert quasi.
Warum hast du dich für die Apps entschieden?
Das war ehrlicherweise relativ planlos. Also ich wollte eigentlich Jura studieren. Ich muss jetzt sagen, ich gehörte wahrscheinlich zu dem Großteil der Leute, die mit 18 jetzt keinen ausgereiften Lebensplan haben.
Ja, aber wer hat das schon? Sagen.
Ja, eben. So. Das ist so, der Bruder von der Freundin studiert Jura, das ist ganz cool, so man macht das auch. So sieht da irgendwie das Decision-Making aus mit 18, 19. Und tatsächlich war der Punkt bei mir, ich war schon immer, man könnte sagen, irgendwie freiheitsliebend. Ich kann da gerne so ein bisschen gleich drauf eingehen, wo das herkommt oder was ich damit meine. Und an der Apps war es eben so, da konnte man schon in der 12. Klasse diesen Aufnahmetest machen. Und ich habe das einfach mal aus Jux gemacht, weil die Eltern von meiner Freundin damals sagten, hey, da gibt's doch irgendwie diese coole BWL-Uni. Ich habe es angeguckt, fand das ganz nice, aber es war jetzt nicht so irgendwie sophisticated research. Und dann habe ich diesen Test eben in der 12. Klasse bestanden. Und ehrlicherweise der pragmatische Grund war dann, dass ich mir gesagt habe, cool, da kann ich irgendwie sozusagen das Abi sein lassen, muss nicht auf irgendeinen Numerus Clausus optimieren etc. Und tatsächlich hatte ich an der Apps dann in der ersten Woche einen ziemlichen Kulturschock. Also es waren einfach Menschen oder soziale Schichten, mit denen ich bis dahin kaum Berührungspunkte hatte. Also einfach 19-jährige Jungs in Markenklamotten, die wissen, wo man in Tokio am besten irgendwie Wagyu isst und zu welchem Vietnamesen man in Los Angeles geht und was die neue G-Klasse von der alten G-Klasse unterscheidet. Ja, und für mich war das alles so, okay, what the fuck. Ist also natürlich nicht alle, ja, aber die so ein bisschen dann die auch vielleicht das Image früher prägten der Apps. Und da war das für mich eigentlich irgendwie nach der ersten Woche klar, dass ich da nicht alt werde, ja, weil für mich das einfach irgendwie super weird war, sich mit 19 schon quasi für den Nabel der Welt zu halten und alles zu wissen. Und ich war da irgendwie noch sehr humble, ja, von Familienwegen her. Und habe dann aber eben Jungs getroffen, die auf Stipendium da waren, die, ich sag mal, auch normaler getickt haben, als ich muss hier 3 Jahre saufen, um dann Daddys Familienunternehmen zu übernehmen. Und genau, und war aber auch da irgendwie schon mein Anti-Ziel. Ja? Also es war nicht so, dass ich mir gesagt habe, boah, wie kann ich irgendwie mal so werden wie ihr, sondern
wie kann ich mich möglichst
differenzieren von euch? Genau, weit weg davon quasi differenzieren von eben, wie gesagt, es waren halt einfach Jungs mit 19, ja, die sich irgendwie seit 10 Jahren vom Saufen in Salem kannten und irgendwie jedes Wochenende nach Sylt mit dem, und wo ich mir...
Komplett andere Welt,
genau. Nach der Apps, also Apps finde ich, ich meine, das ist jetzt alles natürlich irgendwie 10, 15 Jahre her, fand ich aber sehr, sehr nice, weil also 2 oder 3 Dinge an der Apps sind, würde ich sagen, ausschlaggebend. Das erste, es ist sehr praxisnah. Also wir haben das später gemerkt, wo wir Leute irgendwie mit einem Master eingestellt haben, die gesagt haben, so, boah, mit Excel und PowerPoint habe ich jetzt aber noch nicht gearbeitet. Wir sagen, ist irgendwie doof, weil also wir machen hier keine Mikro, wo schneiden sich die Graphen am Konoschen Punktableitungen, ja, sondern es geht um Excel und PowerPoint. So wie wenn der irgendwie Maurer, der sagt, ja, also jetzt irgendwie mit Stein und Mörtel habe ich jetzt noch nicht gearbeitet. Ja, irgendwie schwierig für die Praxiswelt. Das zweite ist, du hast an der Apps, und das ist sehr, sehr entscheidend, heute noch mehr als damals, dass einfach, ich sag mal, dieser Gap aus, was die Wirtschaft will und welche Trends da draußen sind, eben schnellstmöglich auch an der Uni beigebracht werden. Also es bringt dir nichts, wenn du in der Uni irgendwie berechnest, die Fließbandlänge und irgendwie die Kartoffelbestellmenge für dein Lager, wenn du eigentlich irgendwie Dropshipping machen willst und Online-Marketing machen willst. Und das lernst du aber nicht, weil quasi es noch zu neu ist. Und da ist die Apps einfach relativ, oder wahrscheinlich privat geführte Unis, schneller darin sozusagen, diese Trends aufzugreifen. Und das dritte war, und das war für mich eigentlich der entscheidendste Punkt, jetzt nicht die, ich sag mal, die 19-jährigen Schnösel, ja, sondern die Jungs, die wirklich da was reißen wollten. Du bist einfach in relativ isoliert von der Außenwelt, du bist von Weinbergen eingeschlossen, das ist jetzt nicht in irgendwie einer Großstadt, und hast 200, nehmen wir mal die Spaßfraktion raus, sagen wir, du hast 160 wirklich smarte, motivierte Jungs, die alle das Gleiche wollen, das gleiche Mindset haben etc. Und dadurch kriegst du einfach, was wahrscheinlich wichtiger ist als sozusagen die fachlichen Themen, du kriegst einfach so das Mindset irgendwie, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und dann nach der Apps fand ich diesen ganzen Praxisaspekt und so ganz cool und wollte aber nochmal irgendwie tatsächlich tiefere Substanz irgendwie erlernen, weil an der Apps heißt es halt oft so, ja, also hier ist irgendwie so eine Kapitalkostenformel, wo die jetzt herkommt, das ist wurscht, aber in eurem Investmentbanking-Praktikum verwendet ihr die so und in die Zelle setzt ihr das ein. Und deswegen bin ich dann an die London School of Economics. Das ist dann ein ganz anderer Schlag Menschen.
Ich wollte gerade sagen.
Das ist nicht mehr irgendwie Lifestyle-Dudes, sondern das ist wirklich, wahrscheinlich irgendwie mit die geistige Elite der Welt. Also es gibt so diesen GMAT-Score, das ist quasi ein standardisiertes Verfahren für Masteraufnahmeverfahren, ist wie jeder Test zu teilen, irgendwie Intelligenz zu teilen, Fleiß. Aber du siehst da halt, da ist keiner unter 700 und...
Und hattest du dann auch über 700, also...
Nee, meiner war 680, es war so an der Grenze. Okay. Aber ja, das war schon wirklich, auch wenn mich dann Leute fragen, und London, irgendwie cool, ne? Irgendwie coole Stadt, coole Discos, coole Party und so. Und also A, war ich mit einem Studentenbudget da und da reist du in London genau gar nichts. Und zum anderen waren das wirklich die Tage... wo ich nicht irgendwie in der Bib saß oder in der Uni, die kann ich an maximal 2 Händen abzählen. Also es war wirklich ein Jahr Hardcore. Ja. Und finde es aber interessant, weil tatsächlich auch ganz andere Karrierewege daraus entstanden sind. Ja, also die, es ist ja, du brauchst ein bisschen beides. Also du musst halt einerseits irgendwie analytische Skills haben, sonst ist es halt nur irgendwie blöd gesabbel. Es bringt aber auch nichts bei Rocket Internet, was immer in der ersten Station war, hieß das immer die Insecure Overachiever. Also einfach extrem smarte analytische Leute, die aber absolut keine Risiko-Affinität haben. So, und die sitzen dann eben in, also die machen dann krasse Jobs in irgendwelchen Derivateabteilungen, bauen da wirklich smarte Sachen zusammen. Ist jetzt für die Gesellschaft ein Mehrwert, ist nicht einmal dahingestellt, aber analytisch sehr challenging. Und der Epsler, der würde das vielleicht gar nicht verstehen alles, gründet aber sein Derivate-Startup. Ja, also der kann sich einfach viel besser verkaufen, der ist eher auf Risiko getrimmt. Und das war dann doch ganz, ganz interessant zu sehen, so ein paar Jahre später, ja.
Was war für dich die Entscheidung nach der Apps zu sagen, ich mache nochmal diese akademische Laufbahn und gehe an die LSI?
Ja, guter Punkt. Also es war zum einen 2009, das war jetzt nicht unbedingt...
Finanzkrise.
Ja, das war jetzt nicht die Zeit, wo die Banken dich irgendwie und die Beratungen mit Handkuss genommen haben. Nee, aber es war tatsächlich... Ich muss sagen, einerseits, ich liebe halt Challenges und ich habe so ein bisschen gefragt, so, ja, was kann man denn irgendwie Master, was macht ihr und so, tralala. Und da sagte mir halt... so als jemand aus diesem, weiß nicht genau, wie diese Abteilung da hieß, aber die sagte, ja, also LSI, puh, da sind irgendwie bisher nicht allzu viele von der Apps reingekommen. Du, ist halt super tough. Du brauchst irgendwie Empfehlungsschreiben, du brauchst ein GMAT, du musst so eine Survey, also so eine Essay schreiben. Und es reicht halt nicht, dass du einfach nur gute Noten hast und sagst so, ich möchte die beste Ausbildung, sondern musst wirklich irgendwie dich aus der Masse hervortun.
Du musst auch was können.
Genau, also das war der Punkt 1, der Challenge. Mhm. Und Punkt 2 war, wie gesagt, ich hatte dann irgendwie nochmal das Bedürfnis, so neben diesem praxisnah und sich gut verkaufen, tatsächlich auch ein bisschen Economics
sozusagen zu lernen.
Handwerkszeug zu lernen, genau. Ich glaube, jetzt rückblickend, hätte ich damals gewusst, sozusagen, wie der Karrierepfad danach aussieht, hätte ich wahrscheinlich das Jahr eher mit relevanter Startup Experience gefüllt, weil tatsächlich, wenn du dich selbstständig machen willst oder in die extrem innovativen Bereiche, ist das in der Regel autodidaktisch, sich das beizubringen. Ja, also wenn du kannst jetzt an keiner Uni irgendwie, wie launche ich ein Utility Coin auf der Blockchain irgendwie als Kurs belegen, sondern das musst du, oder wenn du Solidity irgendwie als Programmiersprache lernen willst, das ist in der Regel autodidaktisch und genau, das weiß man aber vorher nicht und ich würde auch sagen, Studienabschlüsse sind heutzutage eher, es ist so ein bisschen Backup, Insurance, so wenn irgendwie Startup oder so schief geht, dass man immer sagen kann, okay, dann kann ich immer noch zu McKinsey oder genau, irgendwas quasi Corporate machen, aber ist schon lustig, ja, wie sich das quasi gedreht hat, so von irgendwie, ach, kriegst du keinen Job, musst du ein Startup machen, zu irgendwie, ach, fällt dir kein Startup ein, musst du zu McKinsey.
Richtig.
Also bin ich natürlich als Unternehmer und sozusagen in gewisser Weise auch so ein bisschen Vorreiter. Also das meine ich davon, dass wir wirklich quasi so die...
Das hat sich aber komplett gedreht, also wie du sagst. So,
voll. Also mein Bruder war auch in der Apps 2 Jahre später und der sagte eben auch, es ist nicht mehr dieses... Also bei uns war das wirklich stumpf. Ja, da kam dann so ein irgendwie... JP Morgan, Merrill Lynch, whatever, ja, so ein Investmentbanker rein mit irgendwie solchen Augenringen und erzählt er so, er hat diese Woche schon 3 All-Nighter gemacht und die Jungs haben es gefeiert. Ja, also es war so, boah, geil, ey, so. Heutzutage wird man sich denken, was ist denn verkehrt mit dem, so sich irgendwie 80, 100 Stunden irgendwie in ein Office zu hocken und irgendwelche Spreadsheets auszufüllen, ja, während
aber ich finde es faszinierend, weil ich glaube, keiner wie du hat das jemals bei uns in den ganzen Gesprächen so angesprochen wie du. Es ist ja immer noch von vielen Leuten eine Utopie oder ein Traum oder zu sagen, so ich will in diese Beratung oder ich will in diese großen M&A-Praktika, wo es dann irgendwie 80 bis 100 Stunden sind und es ist voll durchknüppeln und mega, aber du sagst ja, das ist eigentlich völliger Bullshit.
Es ist Schmarrn. Also es gibt natürlich, ich rede jetzt von mir, es gibt auch Leute sozusagen, die sagen, mir macht das mega Spaß und ich möchte irgendwie da aufgehen. Ich selber glaube, diese Modelle werden in Zukunft Recruiting-Probleme bekommen. Mhm. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja. Ich wollte jetzt für Wallfair vor 3 Wochen einen 19-jährigen Entwickler fulltime einstellen für ein 6-stelliges Gehalt, was ich schon relativ... knackig finde, ja.
Also mit 19 auf jeden
Fall. Mit 19, ja, weil es einfach einer der sozusagen besten Solidity-Devs ist. Und er sagte dann, ja, nee, also Geld motiviert ihn eigentlich generell nicht, hat er auch genug, und wenn er was braucht, so, dann macht er für irgendeine Bank irgendwie ein bisschen Blockchain, tralala, dann kommt da wieder irgendwie was Fünfstelliges rum für einen Tag Arbeit oder ein Wochenende. Und nee, also Arbeitsverträge macht er auch nicht, weil die schränken ihn ja total ein und dann ist man irgendwie jemand was schuldig. Und weißt du, das Ding ist, ich hatte, also das gilt jetzt natürlich nicht für alle, aber bei uns war es ja so, es war so ein bisschen die Denke, der BWLer war irgendwie so, wie weit kommt man mit Smartness und eben extrem harter Arbeit. Also diese 80 Stunden Investmentbanking-Beratung. Ich glaube, mittlerweile sind die wirklich smarten Leute, die fragen sich nicht mehr, wie weit komme ich mit 80 Stunden die Woche und Smartness, sondern die haben verstanden, so, warum sollte man jetzt irgendwie seine 20 besten Jahre in einem Office wasten, ja, um dann irgendwie mit 45 bist du dann Principal, hast irgendwie eine Plauze, keine Haare auf dem Kopf mehr, keine Freunde mehr und kannst dann mit einem Porsche ins Büro fahren. Die Leute heutzutage sind so smart, dass sie sagen, wait a second, also da gibt's irgendwie auch andere Modelle, wie ich remote arbeiten kann, wie ich einfach irgendwie reisen kann, Dinge, die mir Spaß machen und das mit meinem Lifestyle, also mit meinem, den Lifestyle mit der Arbeitswelt quasi zu kombinieren. Und damals waren die Leute, man könnte jetzt sagen, irgendwie disziplinierter, fleißiger. Ich würde sagen, einfach noch nicht so smart, dass man, es wurde einfach nicht hinterfragt. Die Frage war einfach nur, wie werde ich am schnellsten, am reichsten und das ohne quasi Risiken einzugehen wie in einem Startup, was aber auch damals, wie gesagt, noch nicht jetzt so eine greifbare Option war wie heute.
Würdest du sagen, für die meisten ist dann Motivation, statt einen Master zu machen, einen Startup zu machen, ist das Thema Reichtum, weil die Leute schnell, also get quick rich, ist das die Mentalität dann dahinter?
Also damals war es auf jeden Fall so. Ja. Also an der Apps, WHU, kann man jetzt erzählen, natürlich die Leute wollten die Welt verändern, Tritra ist Schwachsinn. Also du gehst ja auch nicht zur Beratung oder du suchst wahrscheinlich einerseits den Challenge, das glaube ich schon. Aber natürlich spielen da finanzielle Aspekte irgendwie eine Rolle motivationstechnisch. Ich glaube, das hat sich heutzutage geändert. Also dass tatsächlich Leute, auch junge Generationen sozusagen mehr Werte sozusagen da einfließen lassen, weil es aber auch die Möglichkeit jetzt gibt, weißt du, weil du auch jetzt irgendwie, wenn du jetzt sagst, du machst irgendwie ein Non-Profit-Ding oder du machst irgendwas, was quasi Marge zu lassen von Nachhaltigkeit oder so abgeht, weißt du, da hätte ja ein Oliver Samba 2009 ein Telefon an den Hinterkopf geschmissen und hätte gesagt, was erzählst du denn da, rauf mit der Marge. Und das hat sich halt, glaube ich, schon gewandelt, ja. Aber natürlich gibt es immer noch und wahrscheinlich kommt es jetzt auch drauf an, ob man jetzt irgendwie an der Apps WHU guckt oder irgendwie Tum oder Code University oder so. Es fängt ja da schon an, dass das unterschiedliche Motivationen anzieht.
Okay, sprich, jetzt hast du deinen Master in der LSI, hast ein Jahr da richtig gebuckelt, warst eigentlich die ganze Zeit nur in der BIP, bist dann stolz mit deinem Abschluss raus und dann?
Ja, dann war es lustig. Nee, also es war so, eigentlich wie ich dann in die Startup-Szene kam, war ganz witzig, weil mein Dad, also meine Eltern waren eigentlich Landwirte in Bayern. Ja, mein Vater hat sich dann eben autodidaktisch damals, quasi 80 oder so, gesagt, nee, kein Bock darauf, zu Siemens gegangen, hat sich da quasi Programmieren beigebracht, ist dann zu Accenture Partner geworden, IPO gemacht, kam mit 40 irgendwann nach Hause und meinte, yo, muss nicht mehr arbeiten und kann jetzt viel Urlaub machen und so. Und danach war er eben Business Angel bei Bayern Kapital und sozusagen, das war noch super early days of Business Angeling. Und so, da hatte er so eine, für die KfW sollte er so eine Due Diligence machen für so ein Startup. So meinte, hier ist Sohnemann, du stehst da Business und Entrepreneurship, tralala. Hast du Bock, irgendwie dir 1.000 Euro zu verdienen? Und das, also ich habe da bei IKEA an der Kasse gearbeitet nebenbei. Das waren einfachere 1.000 Euro als bei IKEA an der Kasse. Und da habe ich gesagt, ja, klar, mache ich. Und er ging darum, so 50 Seiten zu schreiben. Ich bin dann zum Drittjahrgangsbesten gegangen. Und habe ihn gefragt, weil er hat ein Private Equity Praktikum gemacht, weil den ganzen Tag Due Diligence gemacht hat. Ja. Ich habe gesagt, hier, hast du Bock, für 200 Euro die Due Diligence zu machen? Er sagt, ja klar, kein Ding. So, und dann das dem Vater abgeliefert. Er fand super, KfW fand super. Und dann sagt sich irgendwann eben, hier Vater, ich muss was beichten. Gell? Ich habe eigentlich mir nur 800 Euro eingesteckt und das irgendwie so einem anderen Guy gegeben. Und da sagt er, ist lustig, so ein Mann, weil ich habe 10.000 Euro von der KfW bekommen. So, und da ist mir so ein bisschen klar geworden, wie halt so eine Corporate-Bank-Beratung funktioniert. Du bist halt der Guy, der für die 200 Euro die Arbeit macht. Ja, und die
die oben stecken sich die 10 ein.
Genau, die reichen es halt weiter und sagen, danke. Und genau, das war für mich dann eigentlich so der Starting Point, dass ich überhaupt mal so
verstanden
einen Businessplan gelesen habe und gesehen habe, okay, krass, weil an der Apps, ich muss sagen, es war so dermaßen trashy, wieder, also Entrepreneurship wurde beigebracht, indem man zum Beispiel die 18 Elemente eines Businessplans auswendig lernt und die verschiedenen, also man hat quasi versucht, kreatives Denken und Risiken eingehen, dadurch beizubringen, dass man Leute irgendwie Nonsens auswendig lernen lässt. Und es ist einfach so falsch und so weit weg von dem. Und das war dann das tatsächlich das erste Mal, dass ich das gesehen habe. So, und dann war es nach der LSI, war dann, also ich habe meine Masterarbeit geschrieben über Prediction Markets. Das ist im Grunde genommen so die Idee, dass du jedes Zukunftsevent irgendwie handelbar machst. Also, dass du jetzt sagst, irgendwie wird das und das passieren und dann können jeder irgendwie Geld drauf wetten.
Wenn du
also
genug Daten hast.
Genau, also wie so eine Art Sportwette oder Aktienhandel, nur eben für alles. Nicht irgendwie auf Cashflows von einer Firma oder ein Sportevent, sondern von A bis Z quasi. Das hat so mittelgut funktioniert. Also die Leute meinen halt so, okay, also irgendwie lizenztechnisch schwierig, dann irgendwie, okay, ihr seid irgendwie 22 und 21 und wollt da irgendwie in die Haifischbeckenbranche und also es fand kurz keiner so richtig geil irgendwie, außer Rocket Internet, die, also Oliver Sammer, Christian Weiß, die haben wir hatten halt keine Kohle für Marketing, für unsere quasi Prototyp-Plattform und da waren wir an Idea Lab und haben gedacht so, hey, wir haben keine Kohle, aber ganz cool, wenn ihr irgendwie mitmacht und so, hier ist die Plattform, bla bla bla. Und genau, dann kam das eben, dass wir, das war dann auch so ein, also das war wirklich Gaga, weil Christian meinte so, ja, ich finde euch mega und so, also mein Mitgründer und mich und sagt dann, okay, du musst irgendwie morgen nach München kommen, Interview mit Olli. So, das war dann ein nicht mal 5 Minuten Interview mit Olli, hat irgendwie jede Antwort dazwischen gegrätscht, wieder eine neue Frage gestellt und ich, super wirr irgendwie. Und dann sagt er aber am Ende von der 5 Minuten, ja, ja, okay, also passt. Dann bitte morgen nach Berlin Visum holen, übermorgen treffen wir uns in Beijing am Flughafen, 8-stündiges Kickoff. So, boah, also komplett crazy irgendwie. Und das Geilste war noch, mein Mitgründer war quasi nicht bei dem Interview dabei. Und ich meinte so, ja, der, also CTO wird es halt nur machen, wenn er auch mitkommt und so. Und dann sagt er, ja, das ist keine Zeit, ihn auch noch zu interviewen. Also du bürgst für ihn. Das heißt, wenn ich ihn rausschmeiße, fliegst du mit raus. Und so, do you vouch for this guy? Und ich so, ja, 100%. So habe ich ihn angerufen und er so, ich bin auf der Skipiste. Ach so, ja, also wir müssen irgendwie morgen früh in Berlin sein und übermorgen in Beijing. Und ja, dann saßen wir irgendwie in einem Starbucks am Flughafen mit Oliver Sammer, Tencent. Und es ging darum, eben in 3 Monaten 10 Offices aufmachen, 800 Leute einstellen. Und also wirklich so, ich glaube, kälteres Wasser gibt's halt nicht, ja, von der Uni. Und das war halt unser Job. Also er sagt so, ich komme dann hier in 3 Monaten wieder an und dann will ich hier 10 Offices mit 800 Leuten sehen und Prozesse und tralala.
Da solltest du mit 22, solltest du das quasi da schon alles hinstellen.
Genau, also Alex, ich plus einer, der das vorher schon in UK gemacht hatte. Ja, und dann lernst du halt wirklich so.
Wie fängst du an? Also ich meine, das lernst du nicht an der Apps, das lernst du nicht an der
Apps. Nee, genau. Also was wir dann gemacht haben, wir haben im Grunde genommen alle, wir haben wirklich Geld Seiten quasi genommen, chinesische Headhunter kontaktiert und haben gesagt, Leute, wir zahlen, was ist so eine normale Rate? Und dann sagt ihr so 20% vom Brutto irgendwie Bruttojahresgehalt. Okay, wir zahlen euch 40% für jeden, den wir in den nächsten 4 Tagen hiren. Und wenn du das in China machst, wie gesagt, nicht mal ein Office, sondern es war ein Starbucks, steht halt am nächsten Tag eine Schlange um dieses Gebäude von Bewerbern und man hatte so einen Dolmetscher nebendran und kam halt kaum nach, irgendwie diese Schlange kürzer zu machen.
Und dann hast du die quasi massenweise interviewt und gefragt.
Genau.
So wie Oliver Sammer das mit dir in München am
Flughafen. Genau. Am Ende it boiled down to, ich bin ein Friseursalon, bitte verkauf mir einen, warum soll ich bei Groupon mitmachen? So und dann irgendwie die ersten 20 Sekunden so dem in die Augen geguckt und so yes, no. Also völlig bekloppt, aber das war halt so diese Rocket-Internet-Kreuzzüge, ne? Also einfach in quasi mit Unlimited Capital in kürzestmöglicher Zeit irgendwelche Dinge zu machen. Teilweise halt so absurd, dass so Olli eben sagt, keine Ahnung, wir brauchen zum Beispiel einen Hoster. Dann rufst du beim Hoster an und dann sagt er, aber sie sind jetzt der 6. der irgendwie heute anruft von dieser Firma. Und dann merkst du halt, Olli gibt halt diesen gleichen Task einfach 6 Leuten, ja, weil er sagt, naja, einer von denen wird schon quasi wird am schnellsten sein, aber es ist so ein bisschen so, neun Frauen gebären kein Baby in 2 Monaten, ja, also es hat sich dann eher so ein bisschen gebissen eigentlich, als das Ganze beschleunigt. Aber war halt, was da, und das hat uns dann auch sehr geprägt, es war einfach, ich glaube, man verliert so ein bisschen die Angst und den Respekt vor vor, einfach machen, blöd gesagt. Weißt du, wenn du mit 22 in China da irgendwie 800 Leute einstellst und guckst, wie Olli irgendwie einen Globus nimmt, Dartpfeile draufschmeißt und sagt, da launchen wir als nächstes. Also hat er nicht wirklich gemacht, aber so von der Denke her, ja. Und dann kriegst du einfach ein ganz anderes Mindset, ja, als wenn dir Leute hier sagen so, boah, ja, was da alles schief gehen kann.
Sondern einfach mach einfach.
So einfach machen.
Geh raus, interview die 800 Leute und am Ende bist du
ja.
Bist du weiter sein.
Genau. Und am Ende hast du entweder irgendwie Erfolg oder hast dazu gelernt. Das ist ja auch generell so ein bisschen mein Mantra. Also ich glaube, man sollte immer in den Branchen sein, wo du eben, also die wachsen, weil alle mitwachsen können. Du musst nicht jemand andere Marktanteile irgendwie abluchsen, ja, oder irgendwie verdrängen, sondern wenn du in starken Wachstumsmärkten bist, können alle wachsen. Es verzeiht auch Fehler. Wenn du jetzt in irgendeiner Branche bist, wo es um den letzten Cent und die letzte Prozent Effizienz geht, ist es halt was anderes. Und zweitens einfach, die meisten Dinge lassen sich nicht planen und irgendwie Risk managen early days, sondern einfach machen. Und du musst halt schnell sein, damit du auch schnell lernst. Es bringt halt nichts, wenn du dann, also irgendwie 4 Jahre deinen Prototypen entwickelst. Dann merkst du nach 4 Jahren so, kein Mensch braucht das. Wenn du das irgendwie nach 4 Wochen Entwicklung merkst, so dann sagst du halt, okay, pivotest oder baust irgendwas um oder sind, glaube ich, so 2 meiner Ansätze, ja.
Wie lange warst du dann in China? Wie lange habt ihr Groupon gemacht?
Ja, also das Witzige war, die Ganoven haben uns halt quasi gesagt, so ja, also eure Idee finden wir irgendwie super, das setzen wir dann auch irgendwie in 12 Monaten ich um. Und da vorher sammelt doch mal so ein bisschen Startup-Experience. Und dann waren wir auf so einem Country-Manager-Treff in London, wo uns halt Mark Samba so ein bisschen so Recruiting-Tipps quasi für Young Talent gegeben hat und sagt halt so, okay, wir haben halt so 3 Verkaufskassetten für den Banker, für den Berater und für die Startup-Guys. Den Startup-Guys erzählt er einfach, saugeile Idee, die setzen wir mit euch um, aber ihr müsst vorher ein bisschen Experience haben. So, wait a second. Wait.
Dann, that was me.
Genau, und dann haben wir mal so ein bisschen nachgefragt, so nach 6 Monaten, so, hey, wie sieht das jetzt, sollen wir mal langsam Research machen oder irgendwie da irgendwie eine, und dann ging es immer mehr in die andere Richtung, dass sie sagen, nee, eigentlich so würden wir euch lieber jetzt auf die chinesische Payroll setzen und tralala, und irgendwann war das halt klar, dass das einfach quasi false promises waren. Und dann haben wir gesagt, dann, also wir hatten jetzt nicht vor, in China irgendwie da unsere 20s zu verbringen, zumal ich auch sagen muss, Hongkong schön, Shanghai auch noch nice, aber Beijing ist jetzt auch nicht so der Ort, wo ich mich sehe oder sah.
Okay. Und dann habt ihr das Kapitel beendet.
Genau, wir haben das Kapitel beendet. Dann sind wir zu Hanse Ventures.
Schön Hamburg.
Weiter, genau. Das war dann halt so ein bisschen, ich sag mal, das war ja auch die Zeit, wo es so Inkubatoren at Rocket Internet noch aktiv waren, wo das einfach alles noch sozusagen größer war als, oder anders halt war als jetzt, wo du im Grunde genommen als Gründerteam irgendwie hingekommen bist. Wir hatten eine Idee, aber Hanse Ventures hat im Grunde genommen gesagt, nee, wir haben eine Idee, wir haben ein Team, wir haben ein Funding und du hast so ein bisschen so ein schrittweises Gründen quasi. Und das haben wir dann, also Giga Local hieß das. Das ist so ein bisschen, jetzt wird man es Gorillas nennen oder so. Also es war so eine, der Zeit voraus leider. Es war so eine Smartphone-App, wo noch kaum jemand Smartphones hatte. Und die Idee war im Grunde genommen, du kannst alles nach, also ein Demand-Driven Marketplace. Du kannst zum Beispiel sagen, wer bringt mir eine Tüte Chips? Wer führt meinen Hund Gassi? Wer baut mein Ikea-Regal auf? Und dann quasi kannst du Leute, wie so ein eBay-Kleinanzeigen mit Transaction Logic, also dass dann jemand quasi sagen kann, yo, ich mach das und dann kannst du bezahlen und chatten etc. Das war, da hat dann Holzbrink investiert, hat Heiko Huberts unter anderem investiert und irgendwann war halt klar, das Ding, also kritische Masse ist einfach super tricky, weil es ist lokal, es ist Short-Time, es war auch noch so eine Zeit, wo du jetzt nicht jeden irgendwie unbedingt in deine Wohnung reingelassen hast, also wo Airbnb und Autoscheren und so jetzt noch nicht so weit war im Köpfen der Leute. Und genau, dann haben wir halt irgendwann gesagt, lasst uns irgendwie das Ding umbauen zu, also ziemlich random, wenn man so im Rückblick jetzt, ja, auf eine quasi Big Data Scoring Plattform. Der Hintergrund war eigentlich auch wieder sehr lustig, weil wir hier gegenüber Kaiser Kai 46 eine Wohnung anmieten wollten, also zu dritt. Und dann sagten die, und hatten so einen Geschäftsführervertrag bei Hanse Ventures, und dann sagte halt die Maklerin, ja gut, wir brauchen halt irgendwie 3 Bürgen. Und wir so, hä? Wir sind doch hier krasse Geschäftsführer und so, warum müssen jetzt hier Mami und Papi irgendwie in den Mietvertrag, ja? Und dann haben wir uns halt angeguckt, wie so eine Schufa funktioniert und haben wir gesagt, das ist ja totally outdated, irgendwie sich uralt Offline-Daten anzugucken, ob jemand irgendwie schon mal einen Kredit aufgenommen hat und den abbezahlt hat, seine Telekom und Stromrechnungen zahlt und so. Und daraus kam dann die Idee quasi, hey, wir könnten eigentlich irgendwie Scoring-Software an Banken verkaufen. So, das war dann auch wieder so mittelerfolgreich, die Pitches, also wo uns dann die Banken irgendwie halt, ja, irgendwelche 60-jährigen Dudes im blauen Sakko mit Goldknöpfen irgendwie gesagt haben, so, hä, dieses Facebook kennt er von seiner Enkelin, die da Urlaubsbilder postet und wie zum Geier wir glauben, dass das jetzt aussagekräftiger ist als ihre 50-Mann-Risiko-Team. Und das lief dann bei 2-3 Banken so, teilweise waren die Meetings auch sehr kurz, und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht müssen wir dann irgendwie selber Kredite sozusagen ausgeben, um diese Technologie zu beweisen, um den Leuten zu zeigen, nee, schaut mal, es funktioniert tatsächlich. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen quasi kurzlaufende kleine Kredite, dass wir eben das finanzieren können. Und genau, das war dann auch so der, sagen die Ausgründung aus Hanse Ventures, haben dann mit Heiko Huberts, Felix Haas, Nico Lummer eben lustigerweise, den ich auch hier im Flur getroffen habe, war damals in so einem Inkubator von Heiko. Und genau, dann haben wir Creditech gegründet. Das war 2011.
Da warst du 25?
Nö, jünger noch. 23 oder so.
Okay.
Und ja, war auf jeden Fall was a wild ride. Yes. Also, weil das halt, ich meine, das erste Jahr war noch so ein bisschen, ja, irgendwie mehr Downs als Ups. Also war am Anfang relativ tricky und irgendwann, das ist halt irgendwie bei so einem Startup so krass, wenn dann ein paar Parameter passen, ja, also du irgendwie in der richtigen Branche bist, wo Investoren gerade irgendwie sehr viel investieren, das ist im Startup eines der schwierigsten Dinge, also
da das nicht, Timing
das,
zu genau, finden.
Nicht das richtige Produkt, sondern das richtige Produkt zur richtigen Zeit, also hättest du Gorillas 3 Jahre früher oder N26 3 Jahre später oder so, wäre das halt nicht passiert und wenn dann eben einmal so ein paar Dinge zusammenpassen, wie so ein Startup dann einfach in so einen Strudel kommt, wo du dich selber irgendwie jeden Morgen fragst, ob das gerade noch Träumen oder Reality ist, ja, dass da irgendwie dass so, ach ja, und irgendwie dann geht man mit Peter Thiele Abendessen und nächste Woche fliegt man mit der Bundesregierung nach Israel und guckt.
War das so für dich? Ja, ja. Also, okay.
Völlig crazy. Also, und die Mutti, die irgendwie sagt, ach ja, ich habe deinen Tennisclub irgendwie, dein Bild da irgendwie auf irgendeinem Cover rumgezeigt und so, und wo du dich halt echt fragst, so, boah, ist das gerade irgendwie real oder, und genau, das war dann bei Creditech bis im Grunde genommen wir so in Anführungszeichen groß wurden. Also wir haben ja auch extrem viel Kapital.
500 Millionen.
Genau, geraced von, da war wirklich von deutschen VCs, dann irgendwann kamen Silicon Valley VCs, dann kam die Weltbank, wie gesagt, Peter Thiel.
Ich muss ja schon sagen, also selbst heutzutage ist ja 500 Millionen schon noch eine gute Nummer. Aber damals,
heutzutage eine gute Seed-Runde, glaube ich.
Nee, aber, so, aber damals ja, 2014 voll. Oder wann das war ja schon...
Genau, also es war halt so, dass das eigentlich... ja, irgendwie most funded German oder sogar European Startup. Und ja, das war auf jeden Fall sehr intensive Zeiten, ja. Und hatten dann irgendwann 10 Offices und ich habe am Montag so eine Ansprache gehalten, ja. Und dann hast du halt irgendwie ein paar hundert Mitarbeiter im Office und dann schalten sich dann noch die Bildschirme dazu, wie irgendwie Leute aus allen Teilen der Welt sich dazu schalten. Und weißt du, dann irgendwie zu realisieren, so, das hat man hier selber aufgebaut. Ist schon ganz geil. Weil ich muss auch dazu sagen, was witzig war mit dem Prediction Market, wir haben halt auch also für mich war das eigentlich eine Safe Bet, dass mein Vater irgendwie, der ja eh Business Angel ist, auch daran investiert. Und der sagte so, ja, so ein Mann, da machst du halt, was alle anderen auch machen, ne? Gehst Klinken putzen und suchst dir einen Business Angel. Und ich dachte mir halt damals echt im ersten Schritt so, okay, irgendwie wie assi, ja, ich würde meinem Sohn halt safe irgendwie die Kohle geben. Im Nachhinein war das tatsächlich das Beste, weil was hätte bei rauskommen können, es hätte geklappt und ich hätte mich immer gefragt, so, okay, hätte es auch ohne die Daddy-Almosen oder den Unfair Advantage irgendwie geklappt? Und wenn es nicht geklappt hätte, wäre es wahrscheinlich das Thema an jedem Weihnachtsessen bis, ja, so, wie der Sohnemann vom Vater irgendwie die Kohle verbraten hat. Ja. Und genau, das war dann, das Problem ist so ein bisschen, wenn man, wie gesagt, für mich spielt immer so Freiheit und Kreativität und so irgendwie eine Riesenrolle. Und es war halt irgendwann an dem Punkt, wie gesagt, ich war da, als wir dann so groß waren, irgendwie 26, wo halt irgendwie es anfing, dass halt Investoren gesagt haben, du Sebastian als CEO von irgendwie Fintech, paar hundert Leuten, du kannst nicht im Skateboard, in Badehose durchs Office fahren und Leute high-fiven und duzen, so, das, du bist kein Gründer mehr, du bist jetzt ein CEO. Und ich meinte, aber ich ich habe eine Firma gegründet, weil ich Gründer sein will und nicht, weil ich irgendwie
Corporate Guy
CEO sein will, ja, der sich erstmal guckt, ob das auch zur irgendwie Compliance Policy passt und dass es auch irgendwie ja, und dann wurde mir halt so immer klarer, dass es eigentlich jetzt so an der Zeit ist, sich zu entscheiden, entweder sich zum CEO zu entwickeln, zu coachen, und dann auch mit vielen Coaches gesprochen, und da, also ich habe die immer nur eine Frage gestellt, so: Haben Sie schon mal eine Firma aufgebaut mit ein paar hundert Mitarbeitern oder nicht? Und wenn die gesagt haben, nein, aber ich habe schon ganz noch viele Leute mit größeren Firmen gemeldet, so, okay, das, wie kann mir denn jemand, der selber nie gefühlt hat, ja, sozusagen Tipps geben, was man in dem Moment macht? Mittlerweile würde ich sagen, gibt's vielleicht wirklich Leute, auch die es ganz gut können, aber damals habe ich mir gesagt, so, nee, das dann ist tatsächlich für mich eher der Weg, sozusagen da rauszugehen und das wieder vorne anzufangen, weil ich das eigentlich viel spannender finde, diese Sturm- und Drang-Anfangsphase, als dann eben Komplexität zu managen, Planbarkeit herzustellen.
Prozesse.
Du wirst halt mehr und mehr Politiker, nicht mehr quasi Gründer, der einfach, weißt du, irgendwie
Initiator,
in der Dusche drei Ideen hat, reinkommt und sagt so, ey Jungs, so, ich habe drei Ideen, lasst uns die heute coden, heute Nacht launchen und morgen früh sehen wir, ob es funktioniert.
Ja.
Und wir hatten dann, das war auch so ein Schlüsselmoment, da hatten wir Kienbaum, hatte halt für uns ein Projekt gemacht und hat da auch gute Arbeit gemacht, ja, so Karrierepfade und tralala, und so, wir saßen dann in einem Board-Meeting, zweitägig, mit, ich glaube, 18 Leute waren es aus allen Teilen der Welt, und haben eine Werterakete diskutiert, und es ging darum, ob irgendwie, also da standen verschiedene Werte, und unten auf der Flamme, ob halt Growth oder Innovation auf der Flamme steht oder man das um, und ich so, echt scheißegal, was auf dieser Rakete steht, die irgendwie in der Lobby hängt. Wichtig ist so, was wir vorleben und ja, wie sich die Leute verhalten, nicht, was man auf so eine Rakete irgendwie schreibt. Und da wurde mir halt klar, so, das sind dann so Corporate Topics, ja, mit denen du dich rumschlagen musst. Und das will ich aber nicht. Und dann ist das Leben zu kurz dafür, und dann sollte man es machen, was einem wirklich Bock macht.
Jetzt bist du mit 27, hast du, glaube ich, schon in den Startup- und Hongkong- und China-Jahren mehr erlebt als so manche in ihrem ganzen Berufsleben. Ich glaube, eine wichtige Frage, was man immer wieder feststellt: Wie wichtig war das Thema für dich, Mentorship? Hattest du persönliche Mentoren? Weil mit Anfang 20 lernt man das ja auch nicht von heute auf morgen. Also klar, kann man sich irgendwie die 800 Chinesen im Interview, kann man sich da Stück für Stück rantasten. So.
Ja.
Aber trotzdem gewisse Dinge. Also wie führe ich mit Anfang, Mitte 20, wie führe ich Mitarbeiter? So.
Ja,
Wer hatte Einfluss auf dich? Wie hast du dir da den Input geholt? Wie bist du auf Mentoren zugegangen? Wie hast du sie gefunden? Hattest du welche?
Also jetzt dedicated Mentoren nicht, es waren immer eher Investoren, die ja als Gründer, ich sag mal, die guten Investoren, das hat sich ja auch gewandelt. Also früher war VC so, ich gebe dir Geld und dann gehe ich dir auf den Sack und kontrolliere dich, bis du mir das vervielfacht wieder zurückzahlst. Mittlerweile gibt es so viel Geld auf dem Markt, dass du dir als Gründer den Investor fast aussuchen kannst, und du nimmst halt den, wo du eine Chemie hast, und sagst, hey, der bringt mir eben noch was neben dem Geld, wie zum Beispiel Mentorship. Nee, ich habe das dann so gemacht, dass ich quasi neben den, ich sag mal, offiziellen Calls mit eben Leuten, die ich dafür passend fand, einfach sozusagen mehr so, hey, ich habe gerade irgendwie diese Themen oder meinen Mitarbeiter, ich weiß nicht, so mache ich das so oder so, und sowas dann mit dem besprochen habe. Muss aber auch sagen, wir haben halt am Anfang doch so ein bisschen diese Rocket-Schule mitgenommen, ja, und dann eigentlich mehr und mehr sozusagen das auch hinterfragt und geändert. Also dieses Pressure und krasse Arbeiten und so.
Hast du selber damals auch so viel gearbeitet? Also wie sah dein Arbeitsalltag bei Creditec dann aus? Waren das 12-Stunden-Tage, waren das 8-Stunden-Tage?
Ja, schon. Also ich meine, die Frage ist immer so ein bisschen, was definierst du als Arbeitszeit? Auch wenn mir Leute in der Investmentbank sagen, 100 Stunden die Woche, die sitzen nicht 100 Stunden am Excel-Spreadsheet, sondern dann ist dann jeder Schnack an der Kaffeemaschine. Und also bei Creditex war schon am Anfang bis irgendwie 10, 11 abends. Aber das war jetzt nicht irgendwie mit Headphones
am Callen oder
am
so.
Callen, sondern wir saßen auch mal irgendwie am Lagerfeuer, am Bier gesüffelt, und irgendwie jeder hat erzählt, seine Challenge of the Day und so. Genau, also es war auch echt lustig, weil wir hatten halt am Anfang bei Creditec so ein Haus in Winterhude, mit so, das sollte eigentlich ein Kindergarten werden, und dann irgendwie ging das nicht, und dann war das auf dem Markt, und dann hatten die, das war halt eher so ein Haus mit irgendwie Lagerfeuerstelle, Kanus vorne im Garten, und das war, wie wir angefangen haben, das war nichts mit irgendwie Office und Reporting Lines und so, und deswegen war es halt umso krasser, dass dann in sehr kurzer Zeit auf einmal wir halt anfangen mussten, so, hey, wir brauchen jetzt mal irgendwie Reporting Lines und Titles und so. Aber wie gesagt, ich fand und finde auch immer noch diese Phase spannender als die, als Beispiel jetzt ein IPO zu machen. Das ist natürlich wirtschaftlich super geil, aber es heißt halt, du musst dich halt mit irgendwie lauter
Beratern, Banken, alles Mögliche.
Genau, Beratern, irgendwie Wirtschaftsprüfern, tralala. Also es ist nicht mehr so dieses, ich liebe das halt einfach, Ideen in Substanz zu verwandeln und so dieser kreative Schaffungsakt. Und das ist natürlich, das nimmt halt bei den meisten Startups einfach ab. Und irgendwann geht es eher darum, diese Komplexität zu managen, Planbarkeit herzustellen und jetzt nicht unbedingt
heute das, morgen
jede
das.
Woche da kreative Ergüsse rein zu wurschteln, ja.
Jetzt lass uns einmal auf das Thema Talente, Recruiting gehen, weil es jetzt irgendwie immer wieder gefallen ist. Wo hast du damals, das ist eben schon dieses schöne Beispiel von diesem 19-Jährigen genannt, so, der jetzt irgendwie sechsstellig da verlangt oder bekommen soll. Aber bei Creditech oder auch bei den ganzen Firmen danach, worauf hast du bei Menschen geachtet? Wie bewertest du Menschen? Ja. Wie kriegst du relativ schnell ein Gefühl dafür, ob das ein Talent ist oder nicht?
Genau, also zum Beispiel bei Rocket Internet, und ich glaube, viele denken immer noch so, war das einfach so, warst du an der Uni oder an der Uni, warst du bei der sozusagen, weißt du, bei der besten Bank oder bei der drittbesten. Ich setze da mittlerweile auf was ganz anderes. Das nennt sich 16 Personalities. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so Myers-Briggs, und im Grunde genommen sagt, dass jeder Mensch hat 4 Ausprägungsmerkmale. Du bist extrovertiert, introvertiert, du erfährst Freude durch externe Reize oder dadurch, dass du dich mit dir selber beschäftigst, du denkst eher in sozusagen in der großen Welt und bist nicht gut in Details oder du bist eher in Details. Und das ist tatsächlich viel, viel aussagekräftiger. Also jetzt bei Wallfare zum Beispiel machen die Leute, die ins Team kommen, macht ihr so einen Personality-Test und wir gucken, ob diese Personality zu der Rolle und auch zu den bestehenden Profilen passt. Weil das ist am Ende ehrlicherweise, wie gesagt, mit 18 studiert man irgendwie more so ein random guess, irgendwie was so, zumindest bei mir und den Leuten, die ich kenne, vielleicht machen manche strukturierter, aber.
Aber woher soll man das wissen? Ich glaube, die meisten.
Und dann sagst du, okay, du hast das eine studiert und nicht das andere, weißt du, das sagt weniger aus, als ob jetzt zum Beispiel jemand irgendwie eine Persönlichkeitsstruktur hat, die einfach perfekt zu dieser Rolle passt. Und das finde ich mittlerweile viel aussagekräftiger, plus wie gesagt, einfach auch Motivation, warum machen Leute Dinge? Und da gibt's, glaube ich, immer so die eine, weißt du, das sagt man im Interview und es gibt sozusagen die real answer. Und ob das kann zum Beispiel sein, um Daddy stolz zu machen, ja, oder um, und das ist so ein bisschen, ich glaube, ich bin ganz gut darin, sozusagen Menschen zu lesen und sozusagen den true purpose rauszufiltern und zu sehen, warum macht er das wirklich? Das sind für mich eigentlich, sagen, relevantere Metriken. Und dann ist natürlich auch viel, klar, immer so übers Netzwerk, also Vorfiltering, ne?
Wenn jetzt schon Empfehlung.
Mehr, genau, ich habe jetzt mit dem schon irgendwie 3 Firmen gegründet, der ist super. Das ist auch so ein Grund, warum ich eben in sozialen Medien relativ aktiv bin. Ja, das ist einfach so the power of network, ne? Also wenn ich jetzt bei Insta poste, irgendwie ich suche was auch immer, ein DevOps Guy, so dann dauert es wirklich keine 2 Stunden und da kommt halt von Leuten rein, jo, schlag mal mit dem. Und das sind halt auch Tools, die gab es früher gar nicht. Da musstest du irgendwie über Stepstone und Headhunter und tralala, und heutzutage kannst du über soziale Medien und Netzwerk irgendwie recht schnell die richtigen Leute finden.
Würdest du sagen, das ist so ein Must-Have für jeden Studenten, Young Professional, irgendwie zu sagen, vernetzt euch auf LinkedIn, schreibt Leuten an, seid irgendwie bullish, geht einfach direkt auf die zu?
Ja, das glaube ich schon. Also ich meine, das heißt jetzt nicht sozusagen, dass du jetzt irgendwie jedes Mittagessen auf Instagram posten. So, das hat jetzt karrieretechnisch wahrscheinlich weniger, sagen, Auswirkungen, aber du solltest auf jeden Fall in den sozialen Kanälen, wo eben die Leute gesucht werden, aktiv sein. Also als Beispiel jetzt als Entwickler würde ich zum Beispiel jetzt eher irgendwie auf GitHub aktiv sein, als jetzt irgendwie mich von einem Headhunter irgendwie zu Firmen schicken zu lassen. Und ich glaube halt, es ist, also generell so der Trend ist ja auch, früher war es ja, war das Leben ja einfach. Da gab es irgendwie einen Job, eine Frau, ein Auto und irgendwie das ein Leben lang. Und ich meine, außer bei der Frau, da sollte es immer noch so sein, hat sich das wahrscheinlich ein bisschen gewandelt. Und es ist ja auch heutzutage so, dass einfach die wirklich smarten Leute eher die planen nicht für die nächsten 30 Jahre. Sagen, so, habe ich jetzt irgendwie die nächsten 2 Jahre Bock, irgendwie was über Blockchain zu lernen oder über InsurTech oder über nachhaltiges Food oder was auch immer. Und das heißt, es ist auch mehr sozusagen, es ist schnelllebiger geworden und es ist eher projektbasiert als sozusagen Lebenswerk.
Ja. kriegst du manchmal auch solche Anfragen bei LinkedIn? Bist du aktiv bei LinkedIn und kriegst du dann Anfragen von Studenten, die dann sagen, hey Sebastian, kann ich mal mit dir quatschen, hast du mal 10 Minuten Zeit?
Mehr bei Insta, lustigerweise. Mhm. LinkedIn, gut, ich muss sagen, vielleicht mache ich auch irgendwas falsch, weil einfach es ist unfassbar viel Bot-Schrott mittlerweile. Also ich gucke bei LinkedIn auch weniger rein, weil in der Regel ist diese Inbox voll mit irgendwie
irgendwelchen komischen Coaches, Mentoren.
Ja, genau, mit irgendwelchen automatisierten Mailings. Bei Insta, ja, tatsächlich. Und finde es auch immer cool, weil das ist halt richtig smart, ja, wenn du einfach jemanden fragst und ich antworte den Leuten dann auch, also jetzt nicht irgendwie zwei DIN A4 Seiten, aber sozusagen kurz und knackig, weil es einfach den Leuten irgendwie schreiben, so, hey, was war dein erster Schritt in die Gründung oder so, das würde ich jedem stark raten zu tun, ja, und natürlich erfolgreichen Leuten, den Leuten dann zu antworten.
Ja, ich glaube, was viele Leute, also es gibt immer so eine Hürde, dass man denkt, oh, die sind unreachable und wir versuchen das ja hier irgendwie auch mal ein bisschen aufzubrechen, sondern eigentlich ist es, kochen auch nur alle mit heißem Wasser.
Ich glaube, die Frage ist eher, wie du schreibst. Mhm. Und wenn du, ja, also das ist, glaube ich,
würdest du schreiben?
Ich würde also erstmal demjenigen zeigen, dass ich mich irgendwie so ein bisschen mit ihm auseinandergesetzt habe. Also jetzt nicht einmal nur Frage, hallo, was ist der erste Schritt in die Gründung? Wenn ich jetzt...
Ha, ich habe gesehen, du hast es damals so und so gemacht.
Genau, das ist so und so gemacht. Würdest du nochmal mit einem Inkubator gründen oder würdest du irgendwie direkt alleine losziehen? So, weißt du, es ist A irgendwie...
In Bezug auf dich selber hat sich mit dir auseinandergesetzt.
Genau. Und es ist auch eine Frage, die kannst du auf den Punkt beantworten. Und jetzt, genau, sowas ist, würde ich sagen, sehr gut. Aber ich meine, man muss ja auch sagen, heutzutage ist ja auch, gibt's ja viel mehr Netzwerk, auch wo du sozusagen den Know-how herziehen kannst. Ich meine, bei uns war das noch, da gab's das nicht, ja, dass du irgendwie, gab's ein paar Konferenzen und das war's im Grunde genommen. Aber wie gesagt, ich glaube, generell im Startup so ist, das Wichtigste ist immer, und das hat sich nicht geändert, einfach machen, als irgendwie sich ein Jahr darüber den Kopf
Businesspläne zu schreiben und hätte, wenn und aber, was
könnte genau passieren. Genau, also da gibt es ein Buch, das finde ich sehr geil, das heißt The Lean Startup. Es ist auch schon ein paar Jahre älter, aber im Grunde genommen sagt er halt, validiere dein Model, bevor du wirklich Substanz reinsteckst. Also das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt, keine Ahnung, Hafermilchpulver, ja, und dann machst du jetzt nicht ein Jahr, quasi fliegst um die Welt und guckst dir Hafermilchrezepturen an, sondern du machst einfach eine Landingpage, haust ein bisschen SEA und Facebook-Traffic drauf und guckst halt so, kauft das jemand? Und wenn ja, irgendwie zu welchen Customer Acquisition Costs und tralala. Und dann kannst du sagen, weitermachen. Und das ist einfach so der, wie gesagt, auch wieder dieser Speed-Gedanke quasi. Einfach schnell validieren und wenn du merkst, nee, nobody needs it, dann machst du etwas anderes.
Ja. Jetzt sind wir Ende, Mitte 20 bei dir. Creditech ist durch. Du hast erkannt, du willst nicht der CEO werden. Du willst nicht mit den Coaches zusammenarbeiten, die nie selber irgendwelche Coaches, die nie selber Unternehmen aufgebaut haben. Du bist bei Creditech raus. Jetzt mal so in 2, 3 Sätzen ein bisschen übersprungen. Was kam danach für dich? Du hast noch weitere Unternehmen gegründet.
Genau. Also es war lustig, weil ich war hier in Hamburg auch, hatte eine ganz tolle Beziehung. Ja, ich hatte auch neben Creditech keinen Nerv und Zeit für irgendwie Tinderei und irgendwie Schabernack gehabt, aber dann war sozusagen bei mir so ein Dreifach Veränderung. Also ich bin bei Creditech raus, alles innerhalb von einem Jahr, von Hamburg nach Berlin gezogen und war wieder Single. Und dann kam der Creditech Exit und dann war halt, ja, so, wenn du mit 28 dann quasi eigentlich nur gearbeitet hast und vergeben warst, so dann war es mal in Berlin ein bisschen quasi Quatsch machen. Hab dann auch so eine Weltreise angefangen, hab dann Fuß gebrochen, dann saß ich wieder in Berlin. dann eigentlich so mehr oder weniger aus Langeweile heraus das nächste Startup gegründet. Das war dann so Creditech für B2B, also Rechnungen vorfinanzieren. Das war dann auch quasi 20 Mio geraced, war dann so 50 Mitarbeiter. Und dann kam eigentlich wieder dieser Punkt, diesmal ein bisschen schneller, dass ich gesagt habe, so ich quasi übergebe es jetzt an jemanden von der Commerzbank, der macht auch einen extrem guten Job da. Und dann kam eigentlich so mein Passion-Projekt, was da hieß, pharmazeutisches Cannabis an Apotheken zu verkaufen. Pharmaco hieß das Ganze. Also es war irgendwie klar, dass das kein irgendwie 10-20-Jahres-Venture wird. Es war so, in Kanada wurde das legalisiert und es war extrem viel Attention und Kapital in dem Markt und muss sagen, da fand ich das auch wirklich, weißt du, also we did make a change. So, wir waren der drittgrößte Importeur für Medizinalcannabis nach Deutschland. Haben uns dann ein bisschen verrannt. Also wir wollten, das waren zwei Streams quasi, das eine unsere eigenen Öle und Blüten an Apotheken verkaufen, das andere war, wir wollten im Bioreaktor synthetisches CBD und THC herstellen für ein paar Cent pro Kilo, hatten ein Patent angemeldet und was wir komplett unterschätzt haben, war einfach so die Dynamiken, das habe ich halt auch nie gemacht bis dahin, von so Biotech-Firmen, was einfach unfassbar kapitalaufwendig ist. Und da haben wir uns ehrlicherweise ein bisschen verhoben mit dem Ding. Ja, dann wurde das gesplittet in dieses Biotech und den Cannabis-Arm, also Cannabis-Import-Arm, den haben wir dann an Kanadier verkauft im Oktober 2019. Und genau, das war aus Frankfurt heraus. Und dann war eigentlich für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, ich ziehe jetzt in die Stadt, wo ich unabhängig vom Business quasi sein will. Ich liebe die Berge, ich liebe Sport, Extremsport. Und deswegen war das dann klar, dass es irgendwie nach München und in die Alpen geht. Genau, und da bin ich jetzt seit knapp 2 Jahren. Hab quasi jetzt einmal, bis auf Düsseldorf, hab jetzt Deutschland einmal durch.
Komplett.
Ja. Und nee, ist wirklich auch, ja, jetzt kann man auch so ein bisschen die Städte irgendwie vergleichen, ja, und so. Und genau, jetzt in München mit Wallfair. Ja, muss sagen, hab immer natürlich noch den, ich glaube, dieses Gründergehen und den Gründergeist, den kriegt man auch nicht aus dem Menschen raus. Ich habe ja dann jetzt auch in München wieder so, war Corona und alles ein bisschen slowed down, ja, und habe ich halt ein Jahr mal wandern gegangen und Downhill-Biken und Flugscheinen. Und genau, dann hat es mich irgendwann wieder gekitzelt quasi.
Und nochmal ein Satz, was ist Wallfair, was macht ihr damit jetzt?
Wallfair ist im Grunde genommen, also auf Blockchain, dezentrale Plattform, du kannst dir das so vorstellen, es geht so ein bisschen um dieses Influence, also das Prediction Market Konzept von damals, deswegen
von ist LSE.
Ja, von der LSE quasi, genau, back to the roots. Und haben es aber jetzt ein bisschen angepasst auf 2021, also das im Grunde genommen, es geht um Entertainment Betting, also dass du jetzt zum Beispiel jemand beim Counter-Strike Weltmeisterschaft sozusagen, es wird live gestreamt auf Twitch, wir partnern eben mit den ganzen Influencern und dann können sozusagen die Follower-Base nicht nur passiv followen sozusagen, sondern sie können eben aktiv darauf wetten, okay, macht er jetzt den Headshot, und es wird auch normale quasi Wetten und dadurch, dass es halt user-generierte Wetten sind, kannst du halt auf alles. Also du könntest jetzt darauf wetten, gibt es einen vierten Lockdown, wer fliegt zuerst zum Mars, was auch immer, was den Leuten so einfällt, es ist so ein bisschen wie YouTube für Wetten quasi. Mhm. Keine Ahnung, wo das Ganze hinführt, was den Leuten alles einfallen wird. Mhm. Und auf Blockchain ist, also es ist Non-Profit. Wir machen es mit einem eigenen quasi Token. Und das finde ich tatsächlich ganz geil. Also um vielleicht so wieder so ein bisschen von meinem Stuff irgendwie rauszuzoomen. Ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, Startups sind so ein bisschen Facebook. Also die waren 2010, war Startups so der coolste, most innovative Shit, den du halt machen konntest. Mittlerweile ist halt Startup so durchprofessionalisiert, dass im Vergleich zu Krypto eigentlich Krypto und Blockchain so ein bisschen ist jetzt halt das, ja, keine Ahnung, TikTok oder irgendwie die Next Generation. Und das Coole bei Blockchain ist, du kannst quasi durch diese dezentrale Komponente kannst du eben in der Regel mit einem Utility-Coin läuft es ja so ab, dass es keine Gewinne etc. und Shareholder gibt, sondern du hast einfach einen Token, wie bei uns den Event-Token, den haben dann die Investoren, den haben wir und es gibt keine Margen und irgendwie Dividenden oder wie viel geht ans Management, sondern weißt du, jeder hat ein liquides Asset und kann sich quasi überlegen, wann er seinen Coin verkauft und unser Job ist sozusagen, dass der Value von dem Coin sich jeden Monat quasi nach oben bewegt. Und das muss ich sagen, ist ein Projekt, also weißt du, ich mache keine Dinge, um, also blöd gesagt, um in Anführungszeichen nur damit Geld zu verdienen, sondern es muss irgendwie ein Challenge sein und es muss mich einfach wirklich bocken. So, und es sind halt, deswegen ist es bei mir so ein bisschen, weißt du, die meisten Leute machen halt irgendwie das eine Fintech-Projekt und dann machen sie noch ein Fintech-Projekt,
das ist komplett anders.
Angel-Tickets also in Fintech. Und bei mir ist es so, Ich will auch immer wieder was Neues sehen, ja. Und keine Ahnung, was ich in 10 Jahren treiben werde.
Ja, ich glaube, wenn ich dich beschreiben müsste, dann wäre es auch so. Also super opportunitätsdriven. Also ja. Sozusagen, das hast du anfangs gesagt, auch den Markt mitzunehmen, der gerade schnell wächst, also wo Fehler verziehen werden, wo irgendwie auch Investoren hyped sind.
So, ja.
Ist ja so ein Muster zu erkennen. So, das sind ja immer irgendwie Themen, die jetzt für 1-2 Jahre extrem brennen,
ja.
Wo du sagst, I'm the one with the first 20%, ich schiebe das ganze Ding ab und dann werden wir sehen, ist Product Market Fit da oder was auch immer und dann übernehmen andere im besten Fall.
Genau.
Okay, spannend.
Also ich weiß noch, ich sage jetzt nicht sozusagen, ich mache das immer maximal 2 Jahre. Ich mache es einfach so lange, wie es mich, also ich habe jetzt so diese Überzeugung, life is short, world is big, fülle dein Leben wirklich mit Dingen, die dich jetzt und heute glücklich machen und nicht dieses so, ja, also um 3 Banden gespielt, so, ich mache jetzt mal das und dann kann ich das machen, dann kann ich in 10 Jahren irgendwie das machen, so vielleicht wirst du in 6 Jahren vom Zug überfahren und dann geht der ganze Plan nicht so gut auf. Also, und lustigerweise auch, wenn man sich das Persönlichkeitsprofil, um wieder auf diese 16 Personalities,
ich hab's auch mal gemacht,
ja. Und da steht eben auch bei mir genau das drin, ja, dass das eben sehr im Moment leben.
Ich war auch erschrocken.
Ich
hatte es gelesen, dachte so, wow.
Ich dachte mir, das macht mich einmalig. Krass, so, irgendwie jeder 16. Mensch auf der Welt tickt eigentlich so, ja.
Jetzt hast du gesagt, also ich finde, du hast ein sehr nicht deutsches Mindset, was sehr erfrischend ist, so, ne, weil so nicht das Ganze. Wo hast du das her? Also wie kam das über die Jahre? Du hast eben Glück angesprochen. Wie definierst du Erfolg?
Also ich glaube, es fängt ein bisschen an mit meinen Eltern. Die sind halt sehr konservativ christlich in Bayern aufgezogen worden. Und da hieß es mal so, was irgendwie die Kirche, der Lehrer, so was die sagen, ist Gesetz.
Hm.
Und meine Eltern haben uns einfach sehr, also sie sagten immer, oder haben uns beigebracht, quasi Dinge machen Sinn oder keinen Sinn. Und das ist unabhängig davon, ob die jetzt der Polizist, die Kirche oder sonst wer erzählt. Und das heißt, wir hatten schon immer so ein bisschen so eine freidenkende irgendwie Art, die jetzt auch schon nicht deutsch ist. Deutsch ist ja eigentlich so, sei fleißig, mach, wie dir gesagt wird und funktioniere, ja, und sozusagen eck nicht an und war bei uns ein bisschen anders. Und dann, glaube ich, auch durch, also ich war in der 11. Klasse in Boston für so einen Schüleraustausch, habe dann in Australien einen Austausch gemacht, so dann London, dann China, also einfach auch schon viele verschiedene Kulturen kennengelernt und wir haben eigentlich immer so unterbewusst, glaube ich, so ein bisschen die positiven Aspekte von jeder Kultur irgendwie versucht mitzunehmen. Also vom Ami dieses Positive und wie gesagt auch sich verkaufen zu können, vom Australier so das Leben genießen und laid back und kannst auch morgen machen, wobei es morgen machen weniger, aber so dieses, ja, auch quasi das Leben zu genießen. Von den Chinesen einfach dieses langfristig Denkende und dieser krasse Fleiß und meine Deutsche sind halt sehr strukturiert, was gut ist. Projektmanagement etc., aber die Deutschen vergessen manchmal so ein bisschen das Leben zu genießen irgendwie. Also dann fährst du nach Italien, dann sitzen da irgendwie 3 ältere Herren um eine Vespa rum und irgendwie schlürfen ein Espresso.
Ja, du gehst in Spanien, da ist Siesta, das ganze Land steht eine Stunde still am helligsten Tage, wo der Deutsche denkt
hier,
so.
Und hier ist irgendwie so der Achim Allmann, ja, der irgendwie halt frustriert ist, weil der nebendran an seinem BMW noch das Sportpaket hat und also ich habe vielleicht so ein bisschen rausgezoomt, so ein bisschen die Angst langfristig, dass, ich sag mal, Deutschland ist ein bisschen das Nokia unter den Entwicklungsländern. Uns geht halt jetzt noch gut von der letzten industriellen Revolution. Wir stellen aber gerade die Weichen in eine, also nicht falsche Richtung, aber viel, viel, viel zu langsam in die richtige Richtung und laufen dann natürlich so ein bisschen Gefahr, also andere Kulturen, die halt, oder Länder, die jetzt irgendwie ab dem Kindergarten Programmieren beibringen und einfach einen völlig intuitiven Umgang mit Technologie und bei uns ist das wird's immer noch stiefmütterlich irgendwie behandelt.
Ich glaube, was das angeht, ich habe da eine andere Meinung. Ich glaube, wir sind schon längst abgehängt. Ich glaube, wir haben das Rennen schon verloren.
Ja.
Und wir müssen andere Themen finden, um uns da quasi noch zu differenzieren und so ein bisschen zu positionieren, wo will Europa zwischen China und USA sein.
Genau, das Auto wird uns nicht retten.
Genau, das wird es nicht sein und das Programmieren wird es auch nicht mehr retten.
Ja.
Die Inder, die sind schon 10 Jahre weiter, 20 Jahre weiter.
Also,
aber ist spannend, ich glaube, da kann man viel drüber diskutieren. Du hast eine Sache nochmal angesprochen, das Thema Verkaufen, sich selbst verkaufen. Du stehst ja häufig auch da oder wirst dich auch selber als polarisierend, also bewusst, du provozierst ja auch, du eggst gerne an, du willst gerne challengen, du möchtest irgendwie Dinge hinterfragen. Würdest du das jedem raten? Oder wie würdest du sagen, wie verkaufst du dich gut? Wie kriege ich Sichtbarkeit für mich?
Ich glaube, zwei Dinge sind wichtig. Man sollte, und wahrscheinlich gilt es für ziemlich jeden Persönlichkeitstyp und jede irgendwie Alter etc. Ich glaube, was Menschen generell und vor allem in Deutschland fehlt, ist A, Selbstbewusstsein. Also einfach.
Aber das kriege ich ja nicht einfach so.
Nee, genau, aber das kannst du ja aufbauen. Und das andere ist Risiko. Affinität. Mhm. Also einfach, und das hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen zusammen, ja, weil wenn du halt selbstbewusst bist, sagst du, ja gut, wenn die Karre im Dreck steckt, so dann fällt mir schon was ein, wie ich die da wieder rausziehe und das Problem zu lösen, als wenn du halt sagst, so hoch und keine Ahnung und die Welt ist böse und was da alles passieren kann und schief gehen kann und so. Und ich glaube, das Selbstbewusstsein ist so der Hauptkanal, was auch bei mir dazu führt. Also ich provoziere jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, ich provoziere um des Provozierens willen. So, aber es gibt halt oft so Sachen, weißt du, die einfach gesellschaftlich quasi, ich hatte mal mit jemandem eine Unterhaltung so, und der sagte halt, naja, Seriosität ist halt so, die Dinge, weißt du, die man in Ibiza auf der Party macht und so, die darf halt niemand mitbekommen, sondern es ist wichtig, dass man im Unternehmen der top-seriöse Guy ist und wenn dann, und sozusagen so muss man das machen. Und da denke ich mir halt, nee, ich sehe das anders. Ich finde, man sollte irgendwie zu allem stehen, was man macht. So, und bei mir ist es halt so, ich unterteile es nicht quasi in so, das ist der Stuff, den sage ich irgendwie nur hinter geschlossenen Türen oder zeigt niemand. Und das andere ist so die allglatte Seite und die zeige ich nach außen, sondern ich stehe halt auch zu dem Blödsinn, den ich mache.
Authentisch sein.
Genau. Und das ist so, das reicht in Deutschland ja schon aus, um zu provozieren. Wenn du einfach, weißt du, Leuten halt ehrlich sagst und wenn du auch mal irgendwie einem Investor sagst, so, nee, ich finde halt, das ist Quatsch und irgendwie, ja, so, das ist halt das Gegenteil zu diplomatisch und so dieses eben,
man formal hat, korrekt.
Genau, man hat das eine Image nach außen und das andere ist so das, was man wirklich macht und das finde ich irgendwie, also ehrlicherweise, da bin ich lieber provokant, authentisch, als sozusagen, weißt du, ich setze mich irgendwie für Nachhaltigkeit ein und lalala und dann irgendwie setze ich mich in den Privatjet irgendwie und fahre mit der Yacht rum und so, finde ich
das halt passt nicht.
Ja,
verstanden. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich sagen? Ich meine, du bist jetzt 34,
ja.
Hast irgendwie Rollercoaster die letzten 14 Jahre erlebt.
Also ich glaube, das, was ich eben schon sagte, auf jeden Fall Risiko als was Positives wahrzunehmen. Volatilität ist gut erstmal, weil es das heißt, es bewegt sich irgendwie. Das andere ist, wie gesagt, einfach selbstbewusst. Und mit Selbstbewusstsein meine ich jetzt nicht irgendwie mit geschwellter Brust irgendwie in der Innenstadt rumlaufen, sondern zum Beispiel, weißt du, ich habe von den meisten Branchen erstmal keine Ahnung. So, und dann fuchst man sich halt rein und merkt so, okay, it's not rocket science. Und so ein bisschen diesen krassen Respekt vor Dingen einfach. Also Respekt, natürlich so, man soll es irgendwie humble angehen, aber dass man sagt, oh mein Gott, wie, das sind bestimmt alles die smartesten Leute der Welt in der Branche und die Amis sind eh noch mal schlauer als wir und so. Nee, es wird wirklich in jeder Branche und in jedem Land nur mit Wasser gekocht. Und das sozusagen ein bisschen schneller zu realisieren, als eben mit Oliver Sommer in kaltes Wasser zu jumpen und dann in verschiedenen Branchen zu sehen, ja, man kann in den meisten, wie gesagt, Branchen und Ländern mit irgendwie guten Ideen und dem richtigen Team was verändern. Und dann das Dritte ist, glaube ich, tatsächlich auch dieses Autodidaktische. Also sich nicht nur auf die Uni zu verlassen und zu sagen, so, ich mache jetzt Finance und dann gehe ich halt irgendwie in eine Finance-Firma, sondern sich eben links und rechts irgendwie zu gucken, was sind gerade irgendwie die Trends, die abgehen, die noch so neu sind, dass sie eben noch gar nicht in den Uni Broschüren quasi sind. Ich meine, bei mir war das damals so, ich kam so über meinen Dad irgendwie auf diesen Startup-Trichter und das hatten die meisten Leute gar nicht auf dem Schirm. Also es kannte irgendwie keiner Rocket Internet und so viel mehr gab es auch noch nicht. Und würde ich halt sagen, sind jetzt wahrscheinlich irgendwie Blockchain, Krypto, da sind wir immer noch ganz am Anfang. Also es wurde jetzt irgendwie 1 Milliarde Mal der Bitcoin analysiert und tralala, aber wenn man sich jetzt wirklich anschaut, was passiert, wo interagieren wir denn heute mit der Blockchain im alltäglichen Leben? Da ist es auch bis auch ein bisschen Supply Chain, Value Storage und
Payment noch
eben noch nicht viel. Ja, ja. Und das ist so ein bisschen wie Internet in den 90ern, ja, wo jeder sagt so, also irgendwie gibt's dieses Internet, keiner weiß so richtig, was man damit macht, aber und da sind wir eben immer noch ganz am Anfang. Und deswegen würde ich, glaube ich, schon natürlich, wenn man jetzt sozusagen irgendwie technisch und Startup versiert ist, mir schon Blockchain und alles, was damit zusammenhängt, genauer anschauen.
Spannend. Jetzt klingt das Ganze, wenn man, glaube ich, so zuhört und auch so das Intro anhört, das klingt immer alles super toll und super erfolgreich bei dir. Vielleicht kannst du nochmal so sagen, wo gab es so wirkliche Tiefpunkte in deinem Leben?
Ja.
Und wie bist du da wieder rausgekommen?
Naja, also ich glaube, es waren chronologisch oder so bei Biggest Fuck Up.
Biggest Fuck Up.
Okay, Biggest Fuck Up Descending. Das war auf jeden Fall bei Pharmaco. Da gab's, also wie gesagt, wir haben das Ding natürlich entsprechend auch irgendwie mit einem krassen Speed vorangetrieben. Ja, also wollten dann, wir hatten eben zwei Mega-Deals. Das eine war dieses Patent für den Bioreaktor und wir haben mit so mazedonischen Guys und 50 Tonnen Import-Deal geschlossen. So, natürlich war das beides noch nicht unter sozusagen Dach und Fach, aber das war der Plan für die Firma. Und dann gab es einen Manager-Magazin-Artikel, also so ein bisschen, gibt eine Vorgeschichte, ja, mit dem Guy. Und der war, muss ich sagen, wirklich fachlich war so das eine. Also ich muss dazu sagen, es war einer meiner dümmsten Fehler ever, ja, weil die haben uns halt so einen Fragenkatalog geschickt. Ich habe das irgendwie um 7.30 Uhr morgens vom ersten Kaffee darauf, also ich dachte, ich antworte intern, hätte die Manager-Magazin-Guys alle quasi raus und einer war aber noch auf CC und hat quasi die interne Mail, wo ich halt so gesagt habe, so, ja, lass den Schmocks da irgendwie das und so. Und dadurch wurde diese Geschichte halt auch wirklich persönlich. Ich glaube, der Highstapler hieß die irgendwie. Und das war wirklich, weil halt im Grunde drin stand, so die Jungs machen das irgendwie, das ist ein Scam und die wollen nur Investoren abziehen. Und da muss ich sagen, das war schon arg unter der Gürtellinie und das hat auch also zum einen wirtschaftlich dazu geführt, dass dann sozusagen uns Investoren abgesprungen sind, aber auch ja sozusagen das, also das hat mir dann schon zu schaffen gemacht.
Irgendwie. Persönlicher Ruf dann irgendwo auf?
Ja, weniger also dieses ich sag mal im Business so some you win, some you lose, ja mal im Monat irgendwie läuft's besser als erwartet, mal schlechter, so, das ist irgendwie in jedem Startup so, aber so dieser persönliche Twist darin, ja, also so diese Unterstellung, so, jo, die Jungs machen hier wirklich proaktiv Schindluder, das und da, also dann auch gemerkt, so wie krass eigentlich, ja, sozusagen journalistisch, wie weit journalistische Freiheit geht. Also du kannst fast alles behaupten, wenn du das ein bisschen in Konjunktiv und Fragen irgendwie Bullshit drapst. Und dann kann auch nicht der Anwalt quasi das dann, gut, und wenn, dann ist irgendwie eine Richtigstellung auf der vorletzten Seite in Schriftgröße 8. Also, weißt du, dann
die Care-Message ist,
genau, sind die News quasi out. Also das war auf jeden Fall, das war irgendwie ein fieser Leberhaken. Das andere war gut, dass wir bei Creditec angefangen haben wir die ersten zwei Monate einfach in Deutschland quasi gebootstrapped und dachten, wir hätten so Gesetzeslücken gefunden, dass wir quasi ohne Banklizenz Kredite vergeben können in Deutschland. Und dann kam so ein Schreiben von der BaFin, gerade nachdem wir die erste Seed-Runde gemacht hatten, mit Stefan Glänzer, Michael Brehm, Point Nine Capital, die hat gesagt haben, so, okay, also entweder ihr stellt es ein oder wir stellen das ein. Und das war wirklich krass. Hatten wir halt einen Investoren-Call und die haben gesagt, okay, ja gut, also schade, so, könnt ihr nichts dafür und so. Blablabla. Und wir haben gesagt, nee, also wir haben noch irgendwie ein bisschen was auf dem Konto, aber es war fünfstellig, also es war jetzt nicht mehr die Welt. Wir launchen das Ganze nochmal in Polen. Innerhalb von einem Monat sind wir live da mit einer neuen Firma, Webpage etc. Und das war dann wirklich ein Monat Sprint mit wirklich wenig Schlaf. Und einen Monat später waren wir halt in Polen live. Es hat funktioniert und die Investoren haben gesagt, okay, also crazy. Das haben wir wirklich selten gesehen, dass irgendwie Jungs dann so das Ruder wieder rumreißen. Und das war schon auch ziemlich krass, ja. Das dritte, muss ich sagen, war jetzt, Creditec ging ja dann noch ein paar Jahre weiter und jetzt letztes Jahr haben sie leider Insolvenz angemeldet in Corona. Das fand ich irgendwie natürlich mega schade und hat mich so ein bisschen eben auch, weil, also mich haben viele Leute gefragt, meinten so, du, das ist ja immer noch dein Baby irgendwie und so, oder what happened? Und für mich war das aber gar nicht mehr mein Baby. Also für mich war das irgendwie, das ist nicht wie ein Kind, das ausgezogen ist, ja, und sagst, es ist irgendwie immer noch das Kind, sondern ein Startup, wo du quasi seit 5 Jahren keine Aktie mehr hältst und die News selber aus der Presse erfährst, habe ich gemerkt, dass das für mich eigentlich nicht mehr mein Baby ist. Ja, also ich sag, das sind irgendwie Entscheidungen, die letzten 5 Jahre getroffen wurden, da habe ich keine Ahnung von, warum, wieso, weshalb. Und habe mich dann selber so ein bisschen damit, bin auch noch nicht zu einem richtigen irgendwie ethischen Conclusion gekommen, ob du als Gründer sozusagen, weißt du, dann noch eine moralische Verantwortung hast für dein Baby, weil so richtig die Hebel in der Hand hast du ja nicht, ja? Und du sagst so, hey, ich würde das halt irgendwie anders machen, jetzt irgendwie auf Defi gehen oder keine Ahnung, dann interessiert das halt irgendwie jetzt die Firma erstmal nicht, was du da zu Hause irgendwie drüber denkst. Und ja, ich meine, also natürlich in einem Startup, ich glaube, weißt du, auch wenn irgendwie Leute erzählen oder auch glauben, dass irgendwie es Gründungen gibt, wo einfach immer alles läuft, absoluter Bullshit. Ja. Und jeder, der das sagt, I call BS. Also das Startup-Erfolg ist eigentlich letztlich so, wie schnell und wie gut löst du die Probleme, die auf dieses Startup irgendwie einprasseln. Ja, und es sind halt verschiedenste Dinge, dass du da irgendwie aus Ecken, wo du denkst, so,
wo kommt das her?
Wo kommt denn jetzt das auf einmal her? Und das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Plan, dass da jetzt irgendwie irgendwas auf einmal Rechtliches aufbloppt oder irgendein technischer Error oder irgendwie ein Mitarbeiter irgendwie sagt, ich bin jetzt morgen raus und nimm die Passwörter oder weißt du, irgendwie, da kann halt wirklich alles passieren. Und das, deswegen sage ich, dass du musst dich auch auf Risiko einstellen. Du kannst nicht versuchen, quasi zu sagen, ich löse das alles vorher und dann gibt's keine Probleme und ich habe für alles einen Plan, weil dann kommt es aus irgendeiner ganz anderen Richtung und da musst du so ein bisschen, muss man so ein bisschen ja auch dicke Haut haben und das nicht dann mit nach Hause und nicht mit in den Schlaf nehmen.
Ja, ja, das glaube ich. Ich glaube, wir neigen uns leider mit dem Ende zu, aber wenn ich das Ganze jetzt zusammenfassen müsste und wo ich sagen würde, das ist irgendwie hängen geblieben und das wäre die Zusammenfassung. Die drei Dinge, die du auf jeden Fall mitgibst, ist so das ganze Thema Selbstbewusstsein. Also sei selbstbewusst. Sei
gesunden Respekt, aber trotzdem machen.
Sei Autodidakt, also alle kochen nur mit Wasser. Also sei es ein Thema Blockchain oder irgendwas anderes. Du kannst dir alles beibringen, selbst wenn es das Thema Coden ist, wenn du eine intrinsische eigene Motivation dafür hast.
Ja.
Und dann das ganze Thema Risiko, Selbstbewusstsein, machen.
Genau.
Also geh los und shit will come, aber zieh durch und versuch die Dinge schnell zu lösen.
Genau. Du wirst ja eigentlich im Education-System eher sozusagen auf Risiko
Minimierung.
Genau. Ja. Und Risiko ist irgendwas Schlechtes und sozusagen den Schalter umzulegen. Mhm. Das ist ja auch schwieriger, je älter man wird. Also Risk is what keeps us young, ne? Also irgendwie mit 16 hüpfst du noch vom 10-Meter-Brett, so mit Mitte 20 denkst du so, mit Mitte 30 denkst du, die Hypothek und die Kinder. und deswegen, so je früher du sozusagen auch gründest und diesen Schalter umlegst, desto besser. An der Apps war so der Plan, hey, wir machen irgendwie 10 Jahre Corporate und dann gründen wir ein Startup. Genau andersrum. Erstes Startup und wenn halt irgendwie das zweite, dritte schief geht, so dann als Rettungsanker irgendwie Corporate oder irgendwas anderes.
Jetzt habe ich noch drei Fragen für dich. Ich muss mal kurz sortieren, in welcher Reihenfolge. Die erste Frage, das würde mich interessieren, wenn es eine Person auf der Welt gäbe, mit der du für einen Tag tauschen wollen würdest, wer wäre das?
Gute Frage. Ich glaube, es war irgendwie so ein Richard Branson vielleicht. Also, hört sich jetzt Klischee an, aber ich muss sagen, es gibt viele sehr reiche Leute, mit denen würde ich nicht tauschen wollen. Also die quasi, wo Arbeiten und Kapitalvermehrung so der Selbstzweck ist. Mhm. Ich finde immer Leute cool, die irgendwie Dinge machen, weil sie Bock drauf haben und zum Beispiel auch die coole Hobbys haben und irgendwie coolen Shit machen. Also bei mir ist ja auch so von irgendwie Boxen, Motocross, ich bin letzte Woche Red Bull Romaniacs mitgefahren, 5 Tage, 600 Kilometer durch den Wald, Hard Enduro. Und da ist nämlich Richard Branson jemand so, der das irgendwie mehr verkörpert als jetzt Mark Zuckerberg, Elon Musk. Ich meine, das sind alles krass erfolgreiche Menschen, aber Elon Musk sagt ja selber, er arbeitet 16 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche, 52 Wochen. Und dann frage ich mich, so, was bringt dann das ganze Geld, dass man dann mit dem Heli irgendwie in die Arbeit fliegt? Cool. Mhm. Also da, genau, würde ich sagen, irgendwie Leute, die sozusagen, ich nenne es mal so ein bisschen niveauflexibel, ja, also die halt verschiedene Aspekte ineinander vereinen und mehr sind als quasi, ich habe ein Business und gehe teuer essen und habe sonst keine Hobbys.
Ja, jetzt was die Frage, was für Vorbilder, was für Bücher würdest du nochmal empfehlen? Also so ganz hart oder ganz einfach gesagt, wie inspirierst du dich? Was für Medien konsumierst du? Was für Bücher liest du? Was würdest du mir jetzt mitgeben?
Lean Startup finde ich cool. Ansonsten muss ich sagen, bin ich jetzt nicht der große Bücher-Mensch, weil einfach so ein paar Aspekte in der Regel halt sehr aufgebläht und quasi in die Länge gezogen werden. Also ich würde mich da eher sozusagen in sozialen Medien, als weniger TikTok wahrscheinlich, ja, aber halt irgendwie auf YouTube zum Beispiel oder solche Podcasts wie hier. Ich glaube, dass das ehrlicherweise 2021 der effizientere Know-how-Transfer ist, weil Bücher ist halt auch wieder so, A, werden die meisten Bücher irgendwie ghostwritten und B, eben hast du immer diesen Lag, weißt du, bis jetzt time, irgendwie, ja. Genau. Also ich würde mir immer mehr von, ja, was ich noch vorhin sage, also von quasi erfolgreichen Leuten fragen oder abschauen, wie machen die das, als jetzt sozusagen Bücher. Bei mir ist aber auch das Ding, ich habe halt eher kurze intensive Aufmerksamkeitsspanne. Und so ein Buch zieht sich halt auch
zu lange. Ja. Das ist ja ehrlich. Letzte Frage leider, Sebastian. Also leider, dass wir das jetzt am Ende sind, aber die berühmte Frage, welche drei Gäste oder Gäste würdest du uns empfehlen, wo du glaubst, mit denen sollen wir unbedingt sprechen? Die haben eine interessante Geschichte, eine interessante Persönlichkeit, haben besondere Dinge erlebt, damit wir von denen lernen können, so wie du es gerade beschrieben hast.
Hamburg, Deutschland, weltweit?
Am besten Deutschland.
Okay.
Deutschland, Österreich, so, das geht noch, aber weltweit wird schwierig.
Ja, ich würde, glaube ich, einladen, also als erstes Yasha Samadi, kenne ich auch schon länger, macht hier Greenfield One, Kryptofonds, Hamburger, sehr interessante Persönlichkeit. Zweitens Thomas Preuß, der hat mich zum Motocross quasi gebracht, war der erste Pitch, wo wir Project X damals gepitcht haben. Und also Partner bei DCTP und ist, glaube ich, einer der Menschen, die sozusagen diese Niveau-Flexibilität, also Family, Business, Hobbys quasi echt cool unter einen Hut bringt. Mhm. Drittens Jakob Mehr, Immobilieninvestor aus Berlin. Mhm. Auch sehr interessante Persönlichkeit mit coolen Stories. Ich glaube, ich würde halt generell eher sozusagen, also interessante Persönlichkeiten, als jetzt einfach quasi zu sagen, so man nimmt jetzt den, der den größten Market Cap hinter seinem Startup hat, weil klar, manche davon sind auch irgendwie cool drauf, aber manche, weil man ist es halt auch der Outcome aus, es ist eben nur Arbeit, Arbeit, Arbeit und genau. Sonst kommt da dann lange nichts im Leben.
Ja, Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Sharing, deine Tipps und Tricks. Das hat großen Spaß gemacht.
Immer gerne.
Und vielen Dank. Das war sie, die Folge mit dem Dima. Also kleiner Tipp, schaut auf jeden Fall mal bei Instagram bei ihm vorbei. Ihr werdet ihn finden. Super unterhaltsamer Typ, spannende Gedanken. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder mit dem nächsten Gast. Bis dahin macht's gut und denkt an den Podcast von Snox. Viel Spaß!